ARD Sounds.
Daniel, ich hoffe, du hast dich warm angezogen für heute, denn es wird, Warnung, ziemlich, ziemlich frostig.
Ja, hoffentlich nicht bei unserer Diskussion über die Bücher, lieber Jan. Aber ja, heute bekommt der Begriff Wolldeckenbuch eine ganz neue Bedeutung, denn wir gehen an einen der vielleicht kältesten Leseorte der Welt.
Ja, so weit weg wie heute saß wirklich noch nie ein Gesprächspartner von uns. Und wir sind schon ein bisschen aufgeregt. Hoffentlich klappt das nachher alles mit der Verbindung.
Eat, Read, Sleep, das ist eben auch der Podcast mit immer neuen Herausforderungen.
Aber natürlich geht es bei uns auch heute vor allem um Bücher, denn Eat, Read, Sleep, das ist euer Podcast, der das Lesen feiert, ganz egal, wo ihr auf der Welt seid. Wir sind Jan Ehlert
und Daniel Kaiser und wir lieben das Lesen und wir lieben alles, was damit zusammenhängt. Und wir haben wieder eine ganz besondere Mischung an Büchern dabei. Einen preisgekrönten Roman über ein halbes Jahrhundert Familiengeschichte, ein erschütterndes Buch aus den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs und eine anrührende Geschichte über die Beziehung zwischen einer Frau und einer Maus.
Oh ja, so eine Mischung, die gibt es vermutlich wirklich nur bei uns bei Eat, Read, Sleep. Ja. Und was es auch nur bei uns gibt, das ist etwas zu essen mit Buchbezug. In jeder Folge stellen wir euch eine literarische Vorspeise vor. Und zumindest da, dachte ich mir, Daniel, wird es jetzt richtig heiß zum Anfang.
Die literarische Vorspeise.
Ich lese vor Podcast-Aufzeichnungen ja jetzt anders Bücher mittlerweile und zucke bei einigen Gerichten, die da auftauchen, zusammen. Und Jan ist ja alles zuzutrauen mittlerweile. Ich sag nur Lammhaxe.
Ja.
Und diesmal haben wir aus einem unserer Bücher, habe ich schon Angstzustände bekommen bei den Worten Blutpfannkuchen, Seehund mit Erbsen und Karamellcreme aus Eidereneiern. Ich bin froh, dass ich diese drei Gerichte hier nicht sehe.
Nein, ich war versucht, aber dann hatte ich nicht die Zeit, die Zutaten dafür zu bekommen. Leider.
Nein, aber das heißt, hättest du die Zeit gehabt, hätte ich jetzt hier Seehund mit Erbsen gehabt.
Ja, Seehund. Ich habe ja als Kind Seehunde gesammelt. Ich hatte über 1000 Stück, so Stoff und Holz und alles Mögliche. Und bin gegen das Robbensterben auf die Straßen gegangen. Das hätte ich nicht über mich bringen können. Eiderenten, Daunen, Schaum, wer weiß. Na, ich habe diesmal ein anderes Buch mitgebracht, das mir Birgit, eine Eat, Read, Sleep-Hörerin der ersten Stunde aus Hannover, empfohlen hat. Und das, wie ich fand, vom Titel so wunderbar zu unserem Podcast passt. Es heißt nämlich Richtig gutes Essen von Junko Takase, eine japanische Autorin. Wobei der Originaltitel im Japanischen, das habe ich gelesen, noch viel poetischer klingt, auf das man immer ein schmackhaftes Essen zu sich nehmen kann.
Ja, wenn richtig gutes so Essen klingt. Ist jetzt nicht wahnsinnig poetisch, aber genau.
So, ich habe dir was mitgebracht und du siehst auch vielleicht auf den ersten Blick so, nach richtig gutem Essen sieht es gar nicht aus.
Ja, das ist, sind so Instant-Nudeln, so ein Brocken und dann sind so Pasten und so eine Gewürzmischung.
Ja, und ich habe noch was Frisches mitgebracht.
Was ist
für die Vitamine?
Das sind so Lauchzwiebeln, Frühlingszwiebeln.
Richtig.
Ah, und jetzt kommt heißes Wasser. Oh. Jan kocht, er schüttet heißes Wasser auf Instant-Nudeln. Lecker, lecker, lecker. Das erinnert mich an sehr traurige Studententage. Als Student hatte ich damals, Opa erzählt vom Krieg, nicht so viel Geld. Und ich habe diese Dinger wirklich häufig gegessen.
Ja.
Das ist wirklich heiß. Boah. So.
Ja, es sind günstige Instant-Nudeln. Mhm. Instant-Gram sozusagen, was wir hier haben. Denn in dem Buch Richtig gutes Essen geht es genau darum. Nitani ist die Hauptfigur und für den ist Essen eine totale Zumutung. Er arbeitet in einem Büro und er will eigentlich nur deshalb heiraten, damit er morgens, Mittag, abends jemanden hat, der ein schmackhaftes Essen für ihn kocht und er sich keine Gedanken machen muss. Denn er sagt, Zitat, ich mag es nicht, das eigene Leben um gutes Essen herum zu organisieren. Und deswegen ist der Tag ein Tag aus Instant-Nudeln. Er träumt davon, dass mit diesem Essen alle gesunden Vitamine schon drin sind und er nichts anderes mehr essen müsste.
Ja, ein süßer Traum.
Ja, ist nicht ganz so. Und dann lernt er Ashikawa kennen, eine Kollegin. Die geht ganz anders mit Essen um. Sie bringt immer selbstgebackenen Kuchen und Muffins mit ins Büro. Dafür wird sie von allen geliebt. Muss sie auch, denn sie arbeitet nicht sonderlich gut. Und das ist eine ganz spannende, finde ich, Studie über japanisches Arbeitsleben, über die Rolle, die Essen in unserem Leben spielt. Ist das eben etwas zur Nahrungsaufnahme, was man in sich reinstopft? Oder ist das etwas, wo man sich hinsetzt und ganz genüsslich schlemmt und jeden Bissen genießt? Du guckst noch etwas skeptisch. Es ist zu heiß.
Ich weiß, es ist natürlich viel zu heiß. Und ich frage mich, wie lange diese Nudeln, also ich will gar nicht dieses Wort benutzen, müssen. Also sind die denn jetzt schon fertig?
Mir wurde versprochen, dass es anderthalb Minuten dauert. Die könnten also schon fertig sein.
Ja, gut, okay. Also ich versuche das jetzt mal. Und man darf ja auch Geräusche machen, ne?
Ja, unbedingt. Pusten zum Beispiel.
Pusten. Also die Suppe ist schon mal sehr würzig. Mhm. Das stimmt. Es macht sich den Eindruck einer besonders natürlich authentischen Würze. Aber, und jetzt die Nudeln.
Ja, ihr seht es nicht, aber es gibt einen langen, langen Nudelstrang, der, oh, jetzt ist er wieder in die Suppe gefallen.
Oh, schade. Warte mal. Mhm. Ja, es kommt wirklich, ich habe jetzt gerade, man nennt es, glaube ich, einen Flashback in meine Studentenzeit. Aha. Es ist wirklich, ja, das sind ja diese kleinen Pakete, die es im Supermarkt gibt, heißes Wasser rauf, fertig. Also die internationale 5-Minuten-Terrine. Sag mal, aber diese Zwiebeln, die hast du jetzt aus welchem Grund noch dazu gepackt?
Ja, ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Irgendwas wollte ich ja auch selbst zubereiten. Und dann habe ich zumindest ein paar Lauchzwiebeln geschnitten.
Interessant. Dabei.
Aber das finde ich so schön an diesem Buch, richtig gutes Essen von Junko Takase, dass man sofort auch selber ins Denken kommt, was spielt eigentlich Essen für eine Rolle und was spielt auch die Arbeit für eine Rolle? Für alle, die Japan lieben, aber für alle, die auch diese philosophischen Gedanken lieben, ist das meine erste Empfehlung, die ich mal so ein bisschen hier reingeschmuggelt habe, von Yoko Ann Hamann ins Deutsche übersetzt, bei Dumont erschienen und hat 160 Seiten.
Richtig gutes Essen und jetzt gehen wir gleich direkt ins nächste Kapitel. Richtig gutes Lesen.
Jawohl, mal schauen.
Die Bestseller-Challenge.
Wir haben für diese Folge Goldstrand von Katharina Polat-Jahn ausgelost und das Buch, das kommt schon mit einer großen Welle in unseren Podcast herangerauscht. Es hat nämlich den Leipziger Buchpreis gewonnen. Da habt ihr beide, Katharina und du, schon kurz drüber gesprochen. Und es hat auch den großen Preis des Deutschen Literaturfonds bekommen. Das ist ja nicht nur irgendwie so ein Mini-Preis, sondern der ist ja also
50.000 Euro,
also, muss man sagen. Also schon, nicht von schlechten Eltern. Ein Buch für Juries auf alle Fälle, aber ist dieses Buch auch eines für uns? Worum geht es bei Goldstrand? Es geht um Elia Fontana, genannt Eli. Und Eli liegt in diesem Buch auf der Couch. Er ist Filmemacher, ziemlich anspruchsvoller Kinowerke, ist gerade in der Schaffenskrise. Und er lebt in einer runtergerockten, ich sag mal, Immobilienmakler würden es charmant nennen, Villa in Rom. Und er versucht, seine Familiengeschichte in diesen Therapiesitzungen aufzuarbeiten. Und er erzählt, wie er auf der Baustelle des sozialistischen Ferienprojektes Goldstrand in Bulgarien gezeugt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war so eine sozialistisch-utopische Geschichte, also Urlaub für alle im paradiesischen Sonnenschein. Er erzählt, wie er vorher seine Tante auf dem Schwarzen Meer über Bord ging und verschollen blieb, wie sein Großvater Gärtner bei der rumänischen Königin war. Und er recherchiert scheinbar, er fantasiert, er fabuliert seine Familiengeschichte zusammen, einmal quer durch Europa, durch Nord, Süd, Ost, West. Und das Setting mit seiner Therapeutin, der Dottoressa, das ist dann leicht surreal. Manchmal eines Tages sitzt da noch ein anderer Mann daneben, hört zu, mischt sich ein. Paolo, wer ist denn das? Ja, und die Frage geht so ein bisschen durch dieses Buch auch, was ist Wahrheit, was ist wirklich passiert. Und am Ende wächst diese innere Reise Elis zu einer ausgewachsenen Odyssee durch Europa zum Goldstrand mit allerlei Homer-Anspielungen. Ein dichtes Buch ist das, voller Zitate, Anspielungen, Goethe, Wittgenstein, Heiner Müller, Giorgio Moroder, also dieser Disco-Pop-Typ aus den 70ern. Auf dem Papier, würde ich sagen, ist das ein Jan-Buch.
Total. Und so wie du es beschrieben hast, würde ich auch sofort sagen, will ich lesen.
Oh, genau meins. In der Luft ist es aber.
Ja, ich habe das ja in unserer Buchmessenfolge schon mal so angeteased. Ich bin nicht so ganz warm geworden mit dem Buch. Dabei beginnt es so stark mit diesem Paukenschlag. Wir sind auf einem Schiff und eine junge Frau, Vera, steigt über die Reling und verschwindet. Und dann machen sich Vater und Sohn ein bisschen auf die Suche nach ihr und sagen, da irgendwo muss sie vielleicht an den Strand geschwommen sein. Und es passiert gleich zu Beginn schon so unglaublich viel, dass man denkt, wow, da geht es jetzt ja richtig zur Sache. Und mir war es am Anfang zu viel. Ich bin nicht reingekommen, weil wir so schnell die Orte, Zeiten, Personen wechseln. Immer wieder blitzt sowas auf, die Geschichte mit der rumänischen Königin. Wie wunderschön. Der Junge klettert auf den Baum, weil er sich nicht wohlfühlt und will nie wieder runterkommen. Da kommt die Königin, tut erst so, als ob sie nicht sieht und sagt dann, soll ich dir eine Montgolfiere schicken, also einen Heißluftballon? Ich bin schließlich eine Königin. Ich kann das, damit du mit dem wegfliegen kannst. So schön. Und es tauchen immer wieder so schöne exakt, Geschichten auf. Aber so ganz habe ich sie nicht zusammengekriegt. Es waren immer so Blitzlichter, wo ich dachte, ja, deswegen ist es toll. Deswegen will
Jan,
ich mehr davon hören.
Jan, wir sind ein Herz und ein Gehirn in diesem Fall. Ich bin ja auch eigentlich Fan von Katharina Polat-Jahn. Wir haben ja auch schon mal über eines ihrer Bücher hier gesprochen. Es ist der Ton, es ist die Sprache, es ist diese Anmut auch, ja, in dieser Literatur. Das hier hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Kleine Szenen, wie du sagst, diese Blitzlichter fand ich charmant. Die Begegnungen Elis mit seiner Mutter Franziska, das hatte ja Witz, ja, das ist ja unterhaltsam. Aber ich habe insgesamt keine Menschen gefunden, keine lebendigen Menschen, sondern eher so Typen. Und ich habe das ja schon so verstanden, es geht um Utopien und die Fallhöhe, es geht um Europa, es geht um misslingendes Leben und das Ringen, die eigene Geschichte dazu verstehen. Und Europa und seine Ideale, da sind diese Figuren geronnen aus dieser Frage, nach dem Motto, wo ist er denn, der Goldstrand? Das ist alles sprachlich sehr schön. Ja, ein kluges Buch sicher, ein heiterer, intelligenter Ton, ja doch. Aber die Geschichte hat mich auch nicht erreicht. Auch Franziska, die ja mit die interessanteste Figur auch ist, bleibt letztlich blass. Für mich einen Tick zu verkopft. Vielleicht zu sehr Buchpreis-Vibes oder so, aber auch das Echo, die Erschütterung, die so ein Buch auslösen soll oder will, das hat mich nicht erreicht.
Ja, ich habe mich auch gefragt, liegt es vielleicht daran, dass ich es mit der falschen Erwartung erstmal gelesen habe, dass es gar nicht um die Geschichte geht, dass es diese andere Ebene gibt. Ja. Und eine könnte ja sein, du hast es angedeutet, dass es auch ein großes Spiel mit Wahrheit und Einbildung gibt. Also Eli, der Filmregisseur, fabuliert sich ja sein Leben zusammen und da muss man erstmal hinterhersteigen, dass das, was er erzählt, möglicherweise gar nicht alles stimmt. Es gibt dann immer Nachfragen der Dottoressa, er erzählt etwas, so und so haben sie über mich geredet und dann fragt sie, haben sie das denn gehört? Nein, nein, aber ich saß ja am anderen Ende des Tisches, ich bin mir sicher, dass es so gewesen ist. Also immer dieser Zweifel, der da eingestreut wird, das hat natürlich was Reizvolles, aber auch dann habe ich es mit dem Goldstrand nicht zusammengekriegt. Und was ich bei Katharina Pollard-Jahn so sehr mag, das kommt hier allerdings auch vor, man muss ganz genau lesen und wird hin und wieder trotzdem immer wieder völlig rausgerissen, weil da Sätze drinstehen, wo man denkt, das kann doch jetzt gar nicht wahr sein. Hier kommt mittendrin der Satz, dann geht er ins Schlafzimmer und erstickt seine Mutter mit dem Kopfkissen. Ja. So aus dem Nichts. Und ich saß dann und dachte, Moment, habe ich das richtig gelesen? Habe ich was verpasst? Hab die Seite nochmal gelesen? Nein, das steht da so. Genau. Dann bleibt man auch erstmal so hängen. Hat er sie jetzt wirklich erstickt? Wird ja eine ganz andere Geschichte. Das mochte ich. Also,
ja,
also es ist nicht so, dass Kniff. Ich das Buch nicht mochte.
Nein, ich mochte es ja auch in Teilen. Aber insgesamt ist es schon auch wahnsinnig anstrengend. Alles auch sprechende Namen. Der Großvater ist Homer oder Romeo, weil die Frau heißt ja Julia. Ja, Franziska und auch der Typ aus der Therapie, Paolo, das sind Figuren aus Dantes Inferno, also die Namen. Man kommt sich ein bisschen vor bei einer Feuilleton-Prüfung. Also diese ganzen Anspielungen und man fühlt sich dann leicht immer ein bisschen zu dumm, wenn man die Anspielung nicht versteht. Also vielleicht sollte es alles auf einer Metaebene genauso sein, aber Leserinnen und Leser freundlich habe ich den Eindruck, ist das nicht. Alle Rezensionen merken an, das ist ja ein ganz dünnes Buch. 155 Seiten. Oh Mann, was da alles drin steckt. Aber sagen wir es so, das könnte auch eine freundliche Umschreibung dafür sein, dass es überladen ist, zu viel, zu dicht und zu intensiv.
Ja, oder eben eines, was wirklich aus anderen Gründen geschrieben ist, um möglicherweise Literaturwissenschaftlerinnen zu beschäftigen, sich damit auseinandersetzen. Ja. Und aber vielleicht auch, und das mag ich dann ja schon als Idee zu sagen, also ich bringe die göttliche Komödie jetzt mal in eine andere Zeit und verbinde sie mit Osteuropa und der europäischen Geschichte. Das mag ich als Ansatz, dafür weiß ich dann auch zu wenig über Dante, um das alles zu erkennen. Hätte grundsätzlich Lust, so bin ich dann ja leider, mich jetzt hinzusetzen mit Dante in der linken Hand und Pollard-Jahn in der anderen Hand, das Ganze zu lesen. Aber das ist natürlich nichts für den Genuss zwischendurch, da sind wir uns einig. Außer eben die schönen kleinen Geschichten. Eine muss ich noch erzählen, weil die fand ich so großartig. Wie Eli seine Frau Jenny kennenlernt beim Schuhe kaufen. Sie will die gleichen Schuhe wie er und dann einigt man sich darauf erst, wir könnten ja beide einen Schuh kaufen und teilen und am Ende kommen sie dadurch zusammen. Also das ist toll. Sie kann das sprachlich. Es gibt ganz viele Sätze, die man sich ausschneiden möchte, die hängen bleiben. Aber so richtig rund ist es nicht.
Natürlich kann sie das. Sie ist eine ganz tolle Schriftstellerin. Wir mögen sie ja auch. Katharina Pollard-Jahn, wir mögen dich. So. Aber in diesem Fall haben wir wirklich fremden wir ja erkennbar. Und es geht auch vielen in der Community so.
Genau. Isolde zum Beispiel hat auch gesagt, das beginnt ja mit einem Paukenschlag. Leider schreibt sie aber, folgt diesem verheißungsvollen Auftakt eine Erzählung von gepflegter Langeweile. Die Erzählung der Familiengeschichte als Film, wie sie ist oder wie sie hätte sein können, ist eigentlich ein gelungener Kunstgriff. Doch werden die Handlungspersonen fast beiläufig durch die Wechselfälle der europäischen Geschichte hindurchgeschubst.
Und Isolde geht noch weiter. Insgesamt, schreibt sie, bleibt mir nach der Lektüre der Nachgeschmack einer leicht zu lesenden Pseudotiefe. Durch die Beliebigkeit des Dargestellten ist der Roman ebenso leicht konsumiert wie wieder vergessen. Und man kommt nicht umhin, in Anlehnung an Elis Tochter Vera zu fragen, Zitat, ich weiß nicht, warum es dieses Buch geben muss. Und ganz ehrlich, Jan, in dem Moment auf Seite 120 habe ich das auch gedacht.
Ja.
Da habe ich gedacht, ja, warum eigentlich?
Ja, ich glaube, dass das aber auch deswegen da drin ist, dieser Satz. Der steht da mit Absicht. Rebecca hat ein ganz schönes Bild gefunden. Sie schreibt, Goldstrand erinnert mich an diese russischen Puppen, in der immer noch eine weitere Puppe steckt. Ja. Eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte. Aber auch sie sagt, von der Idee her schön, etwas melancholisch, aber ich habe offenbar den tieferen Sinn des Buches nicht erfasst.
Regula, also Regula Fenske, hat uns auch geschrieben. Sie sagt, ich bin voller Bewunderung dafür, wie elegant Katharina Poladian große und auch schwere Stoffe mit scheinbarer Leichtigkeit und subtilem Humor verdichtet, also eher eine positive Stimme. Frank dagegen, verkopft, abstrakt, hat mich nicht erreicht.
Und dann lassen wir zum Schluss vielleicht noch die Jury zu Wort kommen, denn auch Rebecca fragt, warum hat das Buch denn nun den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen? Die Jury sagt, meisterlich führt Katharina Poladian vor, wie eine Biografie aus Selbstbefragung und Erfindung entsteht, aus Fabulieren und dem Umschiffen von Schmerz.
Katharina Poladian, Goldstrand. Sehr schönes Cover, das ist so ein leichtes Grün mit Rot und dann, was ist denn das eigentlich da drauf?
Das sieht aus wie so ein Filmplakat aus Russland Anfang des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen.
Eli,
es könnte eine Nähmaschine sein, es könnte aber auch so ein Ferienbungalow am Strand sein.
Also deutungsintensiv, wie das ganze Buch. Es ist bei Fischer erschienen, hat 155 Seiten und kostet 22 Euro. Aber als du gerade nochmal die Jurybegründung vorgelesen hast, das ist ja eine eigene literarische Gattung.
Ja. Das fand
Schreibst
ich
du sowas gern? Du bist ja öfter mal in Juries.
Naja, ein bisschen machen wir das ja auch immer, wenn wir unsere eigenen Bücher vorstellen, dass wir schon überlegen, wie kriegen wir es hin, in kürzester Zeit jetzt zu erzählen, was dieses Buch auszeichnet. Und das ist schon eine Kunst für sich, weil es ist ja nicht das Plot nacherzählen, sondern man muss ja schon erspüren, was zeichnet dieses Buch eigentlich im Kern aus. Und da, ja, merke ich auch, aber du ja, glaube ich, auch. Da feile ich manchmal schon sehr lange, um genau den richtigen Satz zu finden.
Und das ist nicht auch so beliebig und belanglos. Also es soll ja ein Superlativ sein, aber dieser Superlativ soll ja auch was Eigenes haben, was Einzigartiges, was Unterscheidbares. Also was macht dieses Buch eben besser, also subjektiv besser als ein anderes Buch? Ja, das macht auch Spaß. Ich weiß noch, bei meiner ersten Jury-Tätigkeit, da war ich als Neuling gesagt, ja, Daniel, schreib du mal die Jurybegründung. Und ich so, what? Und dann saß ich da und habe wirklich also sehr lange gerungen, weil das eben genau diese Kriterien, es darf nicht zu flach, nicht zu anbiedern, sondern es soll irgendwie klar sein. Also es ist wirklich ein eigener literarischer Vorgang.
Und dann sitzt da ja auch der oder diejenige, die ausgezeichnet wird, vor einem.
Ja.
Ganz oft, das kenne ich auch. Und dann will man natürlich auch diese Menschen treffen. Man möchte auch wirklich, dass sie
erkennen.
Dass sie erkennen. Man möchte das Gefühl vermitteln, ich habe dein Buch wirklich verstanden und gemocht. Und das ist schon eine ganz aufregende Sache.
Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du über das Buch sagst. Lyrisch und literarisch, was du mitbringst.
Ach, die Schwelle ist jetzt natürlich sehr, sehr hoch gesetzt. Derjenige, der es geschrieben hat, wird es allerdings nicht mehr hören, denn es ist ein älteres Buch und Romain Gary, der Autor, ist schon seit vielen, vielen Jahren tot. Geschrieben hat er das Buch 1944, während des Zweiten Weltkriegs noch. Er war damals bei den französischen Bombern, hat also Luftangriffe geflogen. Und auch der Roman, der spielt im Krieg in einem Wald in Litauen. Europäische Erziehung heißt er. Und diese Erziehung bekommt der 14-jährige Janek, der sitzt nämlich dort im Wald, in einem Erdloch. Seine Eltern haben ihn dort versteckt. Zwei ihrer Söhne sind bereits ums Leben gekommen. Jetzt wollen sie wenigstens den dritten Sohn retten und deswegen bringen sie ihn in den Wald. Und anfangs kommt der Vater noch jeden Tag vorbei, irgendwann aber nicht mehr. Wir erfahren als Leser, er kam ums Leben, als er versuchte, seine Frau aus der Gefangenschaft bei den Deutschen zu befreien. Aber Janek weiß das nicht. Der sitzt da, er hofft und wartet und wartet und irgendwann aber wird der Hunger so groß, dass er sein Erdloch verlässt und eine Gruppe von Partisanen trifft, um den Studenten Adam. Und dieser Adam, das ist so eine Art alter Ego von Romain Gary, der sich Janeks so ein bisschen annimmt und versucht, ihn, er ist ja noch wirklich sehr klein, durch diese schwere Zeit zu bringen. Und so wird Janek mitten im Krieg eben erwachsen, macht Botengänge, sieht, wie um ihn herum Menschen sich gegenseitig verraten, sich gegenseitig ermorden, hingerichtet werden. Aber es gibt eben auch die Geschichten, die ihm erzählt werden, eben von jedem Adam, der selber ein Buch schreibt, das will er europäische Erziehung nennen. Und diese Geschichten liest er abends im Versteck der Partisanen vor. Fantastische Geschichten wie Märchen von Hügeln, die miteinander ins Gespräch kommen und von einer Zeit ohne Krieg träumen. Es geht auch um Legenden, um einen geheimnisvollen General Nachtigall, der immer Attentate ausführt und nicht erwischt werden kann, weil er scheinbar an allen Stellen gleichzeitig ist. Und es sind Geschichten von der Liebe, die Jannik dann schließlich selbst bei der jungen Soscha findet. Die hat sich bis dahin prostituieren müssen, um an Essen und an Informationen zu kommen. Aber durch die Liebe von und zu Jannik entdeckt sie jetzt vorsichtig auch wieder die Liebe zu sich selbst. Also, ich finde, ein ganz großes Plädoyer für das, was Kultur, was Literatur und Musik auch in den grausamsten Zeiten bewirken können. Was vielleicht wirklich so die europäische Erziehung ist, die uns im besten Fall zu Menschen macht.
Insofern passt es ja zu dem Thema von Goldstrand. Ja. Wo ist denn Europa? Wo ist der goldene Strand? Wo ist die Utopie? Und ich fand's super. Also es ist ein Coming of Age im Kriegbuch. Und ich bin ja öfter in Polen und da kenne ich auch die Geschichten von der Armia Krajowa. Es ist ja, es spielt ja im polnischen Milieu unser Buch. Also die Untergrundarmee. Und diese Geschichte spielt eben nicht im Salon, sondern im Wald bei den Partisanen. Und der Krieg ist, als dieses Buch geschrieben wird, noch nicht beendet. Er ist noch nicht gewonnen, er ist noch nicht verloren. 1944. Dieses Buch beschreibt in Echtzeit den Krieg. Und das hat etwas ungeheuer Intensives, etwas ganz Authentisches. Und dann kommen neben diesen Partisanenschilderungen von Denunziation, von Verrat, von Mord und Totschlag, kommen plötzlich Adams Texte wie etwas Märchenhaftes, Skurriles, Groteskes rein. Das unterbricht ja den Lesefluss. Und ich habe gedacht, naja, tut das Not? Um dann zu merken, ja, das tut es. Er bringt, wenn nämlich dieser Adam vorliest, einen anderen Ton ans Partisanenlagerfeuer. Er bringt einen anderen Ton auch in die Geschichte, einen anderen Ton über unser Nachdenken über Europa, was eben mehr ist als Mord und Totschlag. Und wir haben ja in der Nähe da wieder in der Region Krieg. Also ein Roman als Glaubensbekenntnis an Europa. Und wenn man weiß, dass dieser Roman von 1944 ist, spürt man diese besondere Intensität. Und echt, über dem schwebt dieser Satz, den Janeks Vater ihm zum Abschied gesagt hat: Nichts Wichtiges stirbt. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Dieser Satz leuchtet für mich über allem über diesem Buch, das nicht ganz leicht zu lesen ist. Also das liest man nicht so als, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Abenteuergeschichte im Partisanen-Erdloch, sondern das ist natürlich auch ein philosophischer Roman, wo es sozusagen um die großen Themen von europäischer Zivilisation geht, der vibriert und leuchtet über diesem Buch. Finde ich wirklich ganz, ganz stark.
Ja, also ich hatte auch mehrfach Gänsehaut und musste schlucken bei diesem Buch, weil man dann ja auch diese Szene vor sich sieht, die Partisanen im Wald, sie haben eigentlich nichts mehr, der Hunger ist groß und über das Geschichten erzählen, können sie sich dann auch für kurze Zeit wegträumen, etwas anderes. Und es sind aber auch Geschichten, die gehen dann wirklich ans Innere, ans Eingemachte, auch an die Frage, was darf ich denn, selbst wenn ich mich verteidige im Krieg? Es gibt eine Geschichte, die fand ich ganz bezeichnend. Da erzählt Adam von einem jungen deutschen Soldat und der hat erkannt, was die Nazis für Verbrechen machen. Der will sich von denen distanzieren, er reißt sich das deutsche Soldatenabzeichen ab, rennt in den Wald, will die Partisanen unterstützen. Aber, sagt Adam, wir haben gewusst, dass er es ehrlich meinte. Man erkennt die Ehrlichkeit, wenn sie einem begegnet. Sie springt einem ins Auge, so wie uns in jener Nacht. Aber dann haben wir ihn erschossen, weil das Zeichen an ihm klebte, Deutscher. Ja. Und man spürt sofort, ja, das ist etwas, was im Krieg ganz schnell verloren geht, diese Menschlichkeit. Und dass man es manchmal ja doch spürt und dann aber doch tut, was von einem erwartet wird, was vielleicht auch nötig ist, um zu überleben. Und trotzdem, finde ich, wird auch in dieser kleinen Geschichte so viel greifbar, dass eben die Menschlichkeit dann verloren ist, wenn man nicht mehr darüber nachdenkt, dass einem im besten Fall doch noch ein Mensch gegenübersteht.
Also wirklich ein ganz, ganz starkes Buch, ganz starke Erzählung, glaubhafte Erzählung, glaubhafte Figuren, Menschen aus Fleisch und Blut, eben anders, auch in der Anlage anders als bei Katharina Polatjan, sondern ganz nah dran am wirklich wahren Leben und Sterben.
Birgit Kirberg hat dieses Buch wiederentdeckt und ins Deutsche übersetzt. Vielen, vielen Dank dafür. Von Romain Gary, Europäische Erziehung heißt es, ist im Verlag Klaus Wagenbach erschienen, hat 224 Seiten und kostet 24 Euro.
So, jetzt mal durchatmen. Das war schon harter Stoff irgendwie. Ich habe ein ganz anderes Buch mitgebracht. Ein so schönes Buch, das meine Tage hell und fröhlich gemacht hat. Eine Maus namens Merlin von Simon van Boy. Das klingt nach einem Kinderbuch und auf dem Cover hier sieht man zwei blaue Hausschuhe, also so Puschen, und in einem schläft eine kleine niedliche Maus.
Ja, süß.
Und diese Maus wird alles verändern. im Leben von Helen. Helen ist 83 und sie ist wieder da. Ihr ganzes Leben war sie weg in Australien. Sie hat dort gelebt mit Mann und Sohn. Jetzt ist sie zurück in einem kleinen Ort in der Nähe von Oxford. Dort ist sie geboren, dort ist sie aufgewachsen. Und sie ist jetzt allein, einsam, antriebslos. Sie wärmt sich so Pasteten auf, guckt Fernsehen, hört Radio. Das war's, das ist ihr Tag. Letztlich wartet sie auf den Tod. Und dann kommt die Maus. Erst Geräusche, dann die Begegnung, so eine kleine süße Stupsnase von der Maus. Und sie will die Maus am Anfang loswerden, kauft Fallen, beschäftigt sich aber mit der Maus, geht in den Eisenwarenladen, in die öffentliche Bücherei, geht auch zum Arzt und sammelt Informationen, hegt und pflegt die Maus. Sie nennt die Maus auch Merlin, also eine zauberische, zauberhafte Begegnung. Merlin hat dann irgendwann gesundheitliche Probleme und sie startet eine ungeheure Rettungsaktion. Das ist herrlich skurril und witzig. Und bei diesem Buch musste ich gerade in der zweiten Hälfte immer wieder wirklich lachen. Das passiert mir beim Lesen nicht so häufig. Also so schmunzeln oder schnauben passiert, aber lachen nicht. Die Dialoge sind so witzig und die Wendungen sind stark. Am Anfang ist Helen allein, aber je mehr sie sich um Merlin kümmert, desto mehr kommt sie auch in Kontakt mit anderen Menschen. Mehr Dialog und die sind echt witzig. Und wir erfahren auch ihre Geschichte. Dass da was mit ihrem Sohn gewesen sein muss, das ahnt man ja. Aber das noch mehr. Also eine rundum schöne Geschichte mit einem Händchen für Witz und für Humor. Ich mochte das wirklich wahnsinnig.
Ja, du hast es mir auch geschickt mit dem einen einzigen Wort hinreißend in Großbuchstaben. Und dann sah ich dieses Cover und dann dachte ich, ach ja, das wird ja jetzt sowas richtig Schönes, Süßes fürs Herz. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war nett. Aber viel mehr hat es mit mir wirklich nicht gemacht. Also ich habe das gelesen, ich habe nachvollzogen, was da passiert. Aber es war für mich so ein kleines bisschen drüber an einigen Stellen. Und an einigen Stellen auch, mir fehlte so die gewisse Liebe, es dann zu einer ganzen Geschichte zu machen. Also, um gleich zu beginnen. Du sagst, Helen will niemanden treffen. Ihr Leben besteht aus Fernsehen, Oper gucken, Pasteten aufwärmen. Und trotzdem ist sie am Anfang ständig dabei, in dem Müll ihrer Nachbarn rumzuwühlen und zu gucken, was da drin ist. Man versteht aber nicht wirklich, warum sie das eigentlich tut. Für mich ist in diesem Buch so oft etwas eingeführt, schön beschrieben, was aber nur Mittel zum Zweck ist. Irgendwie muss die Maus ja in die Wohnung kommen, also erfinden wir eine Geschichte mit dem Aquarium vom Müll. Irgendwann braucht es eine Wendung und schwupps, darf man das verraten? Erfahren wir aus Helens Vergangenheit etwas, was bis dahin auch noch keine Rolle gespielt hat?
Nein,
ich verrate es nicht, aber was noch keine Rolle gespielt hat, was für mich aber auch nicht wirklich glaubwürdig war. Und ich hätte gerne, vielleicht will das Buch das gar nicht, das gestehe ich ihm zu, aber ich hätte gerne dann so ein bisschen mehr ergründet, warum ist sie denn so allein? Warum gab es in Australien offenbar nur ihren Mann und ihren Sohn und sie hat alle Brücken abgebrochen und sonst ist da niemand? Warum ist sie so einsam geworden? Da waren doch für mich so viele Fragezeichen. Insofern, nein, das kann man gut lesen. Das ist ein schönes Buch und es ist auch was fürs Herz.
Jan, es ist natürlich viel, viel mehr. Es ist nicht nur was fürs Herz, sondern was ist Merlin? Das ist ja nicht nur ein kleiner
Metapher.
Es ist natürlich eine Metapher. Es ist eine Metapher für den Lebenswillen, für die Resilienz, für den Überlebenswillen dieser alten Dame, die Traumatisches in ihrem Leben erlebt hat, die alle Brücken abgebrochen hat, die am Ende ihres glückhaften Lebens merkt, in ihre Hände sind leer. Es ist nicht von diesem Lebensglück übrig geblieben. Und das ist die Situation, in der wir sind. Und in dieser Metaphernwolke, die sich manifestiert in der kleinen Maus, spielt es. Ich habe eine Maus, verkündet sie im Werkzeugladen. Mhm. Und dann dieser Satz, es ist das erste Mal seit Wochen, dass Helen etwas laut ausspricht.
Ja.
Und diese Einsamkeit, die gibt es sehr häufig gerade unter älteren Menschen. Und ich glaube, es ist eine 1:1 Schilderung von vielen menschlichen Leben älterer Menschen, die Einsamkeit erleben. Und es ist ein zauberhaftes, liebenswertes, witziges Buch über Einsamkeit. Es geht aber auch um Freundschaft und um Lebensfreude. Das ist das Buch, das mich mit Abstand in dieser Folge am glücklichsten gemacht hat.
Das freut mich und das stimmt alles, was du sagst. Und trotzdem, für mich wird sie nicht glaubhaft. Sie kriegt dann im Supermarkt plötzlich diese Eingebung, oh je, was wäre denn, wenn jemand jetzt meine Maus grillen würde? Und wird dann von einem Moment auf den anderen Vegetarierin, so weit, so gut. Schaut dann auch Männer, die Fleisch kaufen wollen, böse an, so weit, so gut. Und dann kommt aber noch der Gedanke, das wäre doch was, wenn sie nachts auf die Fensterscheiben sämtlicher Metzgereien sprühen würde. Die Wahrheit lässt sich nicht verbieten, ist, glaube ich, dieser Satz.
Es ist ein witziger Unterhaltungsroman. Natürlich ist es skurril, was die nachher alles unternehmen, um diese Maus zu retten. Ist ja keine Dokumentation.
Ich bin ja bei dir, das ist ja eine Satire. Ich bin ja bei dir, dass es eben ein witziger Unterhaltungsroman ist.
Ja, der für mich.
Ja, es will nicht mehr sein und deswegen war ich vielleicht so ein bisschen also auch nicht unzufrieden. Man konnte das lesen, es hat aber einfach nichts mit mir gemacht. Vielleicht ist es schlicht nicht meine Literatur. Und ich ärgere mich dann eben, das ist meins, das ist für die Geschichte völlig unwichtig, aber ich ärgere mich dann an so Kleinigkeiten, die einfach nicht stimmen können in den Recherchen, die immer wieder auftauchen. Beispiel, sie hört immer die Nachrichten im Radio und dann wird, es ist kurz vor Weihnachten, irgendwas von der englischen Mannschaft erwähnt, die bei der Europameisterschaft in die nächste Runde gekommen ist, weil sie Italien mit 5:1 geschlagen hat. Völlig unwichtig, aber bei mir denkt etwas im Kopf, kurz vor Weihnachten findet keine EM statt. Und das macht dann bei mir immer so ein weniger Lust, weil ich kenne so viele Autoren und Autoren, die recherchieren bis ins allerkleinste Detail, okay, damit Jan, auch ja alles
erkennbar
stimmt.
Erkennbar nicht dein Buch. Also Nein. Da fehlen mir jetzt auch fast ein bisschen so die Worte. Es macht doch die Wahrheit der Geschichte keinen Deut weniger. Also
Nein.
Also kein Deut geringer.
Ich mag Bücher, wo du merkst, jeder Satz ist genau so, weil er so sein muss und jedes Detail ist so, weil es so sein muss. Und das will dieses Buch nicht, muss es auch nicht. Für die Geschichte ist es völlig egal, ob da eine EM stattfindet. Mir verleidet es das immer ein bisschen.
Dieses Gefühl, dieses Sentiment habe ich überhaupt nicht, weil ich immer denke, okay, es muss schon Hand und Fuß haben, sondern es geht ja um ein Gefühl, das durch diese Nachrichten sozusagen transportiert werden muss.
Aber es gibt auch schöne Sachen. Ich mochte zum Beispiel sehr den Gedanken, als es dann um die Rettung der Maus geht, dass Helen sagt, als die Frage ist, soll man das für eine Maus überhaupt tun, so viele Millionen von Mäusen sind gestorben, damit wir Medikamente haben.
Ja.
Da kann man doch auch mal Medikamente für eine Maus anwenden. Das war ein schöner Gedanke und da dachte ich, ja, da kann man anknüpfen, da wünsche ich mir vielleicht mehr Tiefgang, Philosophie oder ähnliches. Und auch am Ende sind ein paar Kapitel einfach...
Ach, Tiefgang und Philosophie.
Ja, und es sind doch einfach nur die Wünsche, die ich habe, dass das Buch das nicht will, darüber haben wir ja gesprochen, aber deswegen hat es mich schlicht nicht erreicht.
Mich schon. Lest es, ihr werdet es lieben, wenn ihr gerade eine Lesekrise habt, dann versucht es. Es ist ein wirklich herzensschöner Roman. Es ist Simon van Boy, eine Maus namens Merlin, deutsch von Dorothee Merkel, ist bei Klett-Cotta erschienen, hat 256 Seiten und kostet 24 Euro.
Aber die Schlussszene, die war doch wirklich kitschig, oder?
Du, es ist ein Happy End.
Könntest du dir das auch vorstellen, mit einem Tier so eine tiefgehende Beziehung aufzubauen?
Oder hattest du altes das Thema, mal? Ganz trauriges Thema. Ich hätte so gern einen Hund und ich bin so selten zu Hause. Wir haben dann, glaube ich, auch zu wenig Platz und das wäre einfach dem Hund gegenüber unverantwortlich. Ich hätte so gern so eine Beziehung zu einem, es muss keine Maus sein.
Ja.
Das ist ja so eine Ratatouille-Maus.
Eine Maus kann man ja alleine lassen, das ist ja der Vorteil davon.
Ja, ach, aber nee, Maus nicht. Du?
Gar nicht, nee. Ich komme ja vom Dorf und da hatten wir so viele Haustiere, die ein- und ausgingen quasi. Also wir hatten eine Katze, gefühlt gehörte die irgendwie uns, aber wenn es ihr bei uns nicht gefiel, dann ging sie eben auch wieder weg und hat dann irgendwann angefangen, uns Geschenke mitzubringen. Also Mäuse, tote Mäuse unterm Sofa zu lagern.
Der kleine Merlin.
Ja, und dann durfte sie irgendwann nicht mehr kommen. Und nein, wahrscheinlich ist es ähnlich wie bei dir. Wenn ich ganz viel Zeit hätte und alleine wäre, würde mich ein Tier sehr freuen, aber so habe ich weder Zeit noch das Bedürfnis dazu.
Wir haben ja einen sehr adäquaten Ersatz bei uns. Wir haben ja schon das
stimmt, ihr habt ja viele Tiere
wir
bei
haben
euch.
Viele Tiere, Zebras und Löwen und so. Naja, dazu an anderer Stelle möglicherweise mehr.
Genau, was ich ganz, ganz spannend fand, ist, dass man ja, je nachdem, wo man sich aufhält, auch ganz anders über Tiere nachdenkt. Im Urlaub zum Beispiel, wo wir waren, auf Madagaskar, da rannten die ganze Zeit Geckos durch unser Zimmer. Es hat uns gar nicht gestört. Es war sogar ganz süß. Und wir dachten, guck mal, da wieder ein Tier und dort ein Gecko. Zu Hause würde ich wahrscheinlich
in
sofort
Hannover,
den Kammerjäger holen,
wenn da
jemand käme. Wenn da
eine Spinne in der Ecke ist, ja, zack. Habe ich gerade neulich gehört, wenn man eine Spinne so ganz behutsam mit einem Glas nach draußen befördert, die sterben. Also man soll sie eigentlich in der Wohnung lassen. Die machen da ja nichts.
Gut, dann dürfen sie drin bleiben. Weil töten, ich kann nicht mal Mücken totschlagen. Ich bin da völlig
ja, ich bin da auch,
nicht in der Lage zu.
Obwohl Mücken würde ich sagen, bei Mücken weiß ich nicht so richtig. Da ist
an den Mücken scheiden sich die Geister. Vielleicht wäre da ja der Ort was, wo wir jetzt hinschauen, da gibt es wahrscheinlich gar keine Mücken. Nämlich ganz weit weg in die Antarktis ins ewige Eis, ganz genau auf die Neumayer Station 3, eine deutsche Polarforschungsstation des Alfred-Wegener-Instituts. Die befindet sich, habe ich gelernt, an der Atka-Bucht auf dem etwa 200 Meter dicken Ekström-Schelfeis. Das klingt schon toll. Und auch da auf diesem Schelfeis gibt es Bücher, eine Bibliothek nämlich, die Bibliothek im Eis. Die wurde am Neujahr 2005 vom Kölner Künstler Lutz Fritsch eingeweiht, um dort, so heißt es, in der Weite des weißen Kontinents einen Raum für den Austausch zwischen Wissenschaft und Kultur zu schaffen. Und wie bei jeder Bibliothek gibt es hier natürlich auch einen Bibliothekar. Und das ist Ingo Gerstmann. Der ist eigentlich Allgemeinchirurg im Krankenhaus in Neustadt am Rübenberge, jetzt aber eben auf dem Schelfeis in der Bibliothek im Eis.
Der Gast.
Hallo Ingo, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, ich bin gerne da.
Aber wo genau bist du denn gerade? Erzähl uns doch mal, wie sieht es um dich herum aus?
Ja, das Ekström-Schelfeis ist letztendlich Gletschereis, was vom antarktischen Festland ins Meer fließt, so kann man sich's vorstellen. Und auf diesem Schelfeis steht die Neumayer Station 3. Das ist eine deutsche Forschungsstation, tatsächlich eine von zweien. Und diese Forschungsstation steht hier jetzt seit über 15 Jahren auf Stelzen auf diesem Schelfeis in einer Grube und beherbergt unter anderem 50 Bettplätze für Forschende und Techniker. Und da ja die Antarktis im antarktischen Winter physikalisch nicht erreichbar ist, durch Flugzeuge, Schiffe oder sonst irgendwelche Verkehrsmittel, bleiben im Winter 8 bis 9 Personen hier und passen auf die Station auf, damit sie dann im Sommer wieder gut funktioniert.
Apropos Winter, wie kalt ist denn das?
Jetzt aktuell zu Beginn des Winters sind heute minus 30 Grad, aber fast ohne Wind, also recht erträglich, möchte ich sagen, wenn man die richtige Kleidung anhat. Die Sonne scheint auch wenn sie nicht mehr so lange scheint. Und es kann aber auch gut sein, und das passiert manchmal innerhalb von wenigen Stunden, dass es dann stürmt, weit über 50 bis 70 Knoten, was schon heftig ist. Und dann der Schnee, der hier überall liegt, es gibt nichts anderes außer Schnee und Eis in der Umgebung, dass der dann stark aufgewirbelt wird und man nichts mehr sehen kann.
Was ist das im Hintergrund? Da sind das Pinguine, die an die Tür klopfen, oder was ist das?
Das ist das Funkgerät, das drehe ich mal ein bisschen leiser. Das Funkgerät ist unser Hauptkommunikationsmittel.
Wichtig.
Wir haben zwar eine gute Internetverbindung, die das erlaubt, dass wir zusammen sprechen, aber wir haben kein Handynetz. Ja, also insofern wird über Funk kommuniziert und die Kollegen, die jetzt hier arbeiten, unterhalten sich gerade über bestimmte technische Dinge.
Aber Stichwort Pinguine, wir hatten vorhin über ein Buch gesprochen, wo es um Mensch-Tier-Beziehungen geht. Gibt es das bei euch auch? Kommt ihr da auch in Kontakt mit Tieren, die da drumherum laufen?
Ja, in der Atka-Bucht siedeln jedes Jahr mindestens 1 bis 3 Kaiserpinguin-Kolonien. Die sind jetzt auch gerade wieder eingetroffen, Anfang April. Die Bucht friert also wieder zu und dann fangen die an, sich einzurichten und bald auch zu legen und zu brüten. Und wir haben unter anderem auch einen wissenschaftlichen Auftrag, die Tiere zu beobachten. Da gibt es ein Videoobservatorium, was 24 Stunden läuft, das wir technisch mitbetreuen. Und ich habe dann später auch den Auftrag, die Pinguine genauer zu beobachten.
Lebst du denn auch Antarktis oder bleibst du vor allen Dingen im muckelig warmen Container? Also bist du auch mal draußen, gehst mal... Also mit den Pinguinen mit sozusagen?
Zu den Pinguinen hin, ja. Die haben schon ihre Kolonie und da bleiben sie dann auch. Aber ja, das ist ein Ziel für uns, dort unsere Arbeit auch zu tun, bei den Pinguinen und das Meereis zum Beispiel zu messen. Das ist ein Auftrag unserer Geophysiker. Es gibt natürlich aber auch strenge Voraussetzungen, wie man sich diesen Tieren überhaupt nähern darf. Es ist schließlich sind Wildtiere und ist kein Zoo hier. Und der Auftrag ist schon auch, die Natur hier möglichst wenig in Anspruch zu nehmen.
Jetzt bist du ja im Hauptberuf kein Pinguinforscher. Was machst du da auf der Station? Wie bist du da überhaupt hingekommen?
Diese Stellen, also man überwintert in aller Regel nur einmal im Leben, werden jedes Jahr neu ausgeschrieben. Und die Überwinterungsexpedition wird immer von einem Chirurgen begleitet. Das ist die Stelle, auf die ich mich dann beworben habe. Und alle anderen Stellen ebenso, also ein technischer Ingenieur, ein Elektroingenieur, ein IT-Ingenieur, ein Koch und 4 Wissenschaftler, die Observatorien betreuen. Das wäre so die Regelbesetzung. Das gilt übrigens immer für beide Geschlechter selbstverständlich oder für alle Geschlechter. Und ich habe mich auf die Stelle beworben, die ich vor 15 Jahren das erste Mal die Annonce gesehen habe, weil ich einfach dachte, ich muss auch mal als Arzt mal was anderes tun. Mhm. Und die Aufgabe hier ist, die Station zu leiten, also organisatorische Dinge, die zu tun sind, die Gruppe zu leiten, also auch in Anführungszeichen Personalverantwortung, wenn man so will, wobei ich ja keine disziplinarischen Möglichkeiten habe, und eben als Arzt anwesend zu sein und bereit zu sein und damit auch das Bordhospital in Betrieb zu halten.
Was war denn dein letzter Blaulichteinsatz?
gab es Gott sei Dank noch keinen. Ja. In der Regel ist es so, dass alle hier sich hier sehr, sehr besonnen verhalten. Und wir hatten in der Sommersaison immer mal wieder kleinere Verletzungen und banalere Erkrankungen, die dann mit wenig Aufwand zu behandeln sind. Und da braucht man mit Blaulicht gar nicht hin insofern. Aber wir hätten tatsächlich auch, sag ich mal, Rettungsmittel und Möglichkeiten, jemanden zu bergen und so weiter. Wir sind sehr, sehr gut ausgerüstet.
Dass du dorthin wolltest, habe ich gelernt, das ist einem Buch zu verdanken. Das macht es für uns natürlich dann wieder ganz interessant. Was war das für ein Erlebnis? Ja. Welches Buch hat dich ins ewige Eis gebracht?
Also wie gesagt, diese Annonce habe ich vor vielen, vielen Jahren schon das erste Mal registriert und wahrscheinlich habe ich auch jedes Jahr wieder von dieser Annonce erzählt, denn ich habe dann zu Weihnachten das Buch von Aurelia Helter geschenkt bekommen, Polarschimmer. Und Aurelia hat in diesem Buch sehr kleinteilig und chronologisch ihre eigene Überwinterung beschrieben. Als ich das gelesen habe, habe ich nach der Annonce nochmal gesucht und festgestellt, dass die Bewerbungsfrist noch nicht abgelaufen war. Und dann habe ich mich zuerst zu Hause und dann auch beim Alfred-Wegener-Institut beworben. Und jetzt bin ich hier.
Und was war schwerer, zu Hause zu überzeugen oder das Wegener-Institut?
Es war beides gar nicht so schwer. Es ging erstaunlich leicht.
Also ich meine, es ist ja so ein bisschen auch was Masochistisches, wenn ich das sagen darf. Also überwintern in einer lebensfeindlichen Umgebung. Wie viel Abenteuer steckt denn letztlich in deinem Unterfangen? Oder sind das vor allen Dingen Männer, die auf Pinguine starren?
Das Abenteuer ergibt sich aus der Zusammensetzung der Gruppe und aus den Individuen, die in dieser Gruppe leben. Die Umgebung, die ist abenteuerlich, sofern man sich nicht selbst schützt und an bestimmte Regeln hält, dann kann das auch gefährlich sein, selbstverständlich, ja. Aber im Prinzip haben wir eine Ausrüstung und eine technische Ausstattung, die es uns erlaubt, hier recht komfortabel zu leben. Und das Abenteuer ist dann eben mit Menschen zusammen zu sein, die man selbst ja nicht ausgewählt hat, wo man sich immer besser kennenlernt und wo alle das Ziel haben, einen guten Winter zu verbringen.
Ja. Die Bibliothek ist jetzt ja nicht in der Station, sondern du musst die Station verlassen, um die wenigen Meter darüber zu gehen. Was musst du alles machen, bevor du darüber gehen kannst, um mal schnell ein Buch auszuleihen?
Genau, also die Bibliothek ist etwa 180 Meter von der Station entfernt. Und das bedeutet, dass man da nicht einfach in Hausschuhen rübergehen kann, denn draußen minus 30 Grad sind und es gibt auch gar keinen richtigen Weg. Und vielleicht ist die Sicht auch nicht so gut. Dann muss man eben die komplette Schutzkleidung, die wir hier mit haben, anlegen. Das heißt also in der Regel so einen winddichten Overall, so ein roter Overall, den sieht man gelegentlich auch auf Fotos. Darunter warme Unterwäsche. Und vor allen Dingen aber auch ein Kopfschutz, das heißt also so eine Art Motorradmaske und eine warme Mütze drauf und dicke Handschuhe und entsprechende Schuhe, dass man eben diesen Weg darüber bei warmem Befinden übersteht, in Anführungszeichen, und bequem gehen kann. Das Anlegen von allem zusammen dauert in der Regel länger als 5 Minuten. Und in der Bibliothek gibt es dann einen kleinen Vorraum, wo man das alles wieder ablegen kann, denn die Bibliothek selbst ist ja geheizt. Auf dauerhaft über 5 Grad, damit die Bücher nicht Schaden nehmen.
Immerhin.
Und man kann sie dann aber auch wärmer machen, damit man es da auch gut aushalten kann.
Ist das denn eine Bibliothek-Bibliothek? Also ich meine, das ist ja so eine Kunstinstallation. Oder gibt es da auch Ausleihvorgänge? Also was machst du als Bibliothekar?
Also vorgesehen ist von Lutz Fritsch, dass keine Leihbibliothek ist, sondern eine Präsenzbibliothek. Natürlich kann man, wenn man jetzt im Winter alleine ist, auch mal ein Buch da rausnehmen und hier lesen in der Station, wo man vielleicht dann mal länger auf dem Sofa sitzen kann oder sich ins Bett legen kann mit dem Buch. Aber in der Regel ist es so, dass die Bücher in der Bibliothek bleiben sollen. Und meine Aufgabe als Bibliothekar ist es dann halt, die Bücher zu inventarisieren, insbesondere bevor die Sommergäste abreisen, um auch sicherzustellen, dass nicht zufällig eins nicht mehr in der Bibliothek ist, sondern in irgendeinem Koffer oder im Regal liegt, und die neuen Bücher einzusortieren, die jedes Jahr mitkommen, und aber auch den Raum an sich zu pflegen. Also ganz banal, Staubwischen, Möbelpflege, Kissenbezüge waschen und saugen. Ja. Und aufpassen, dass es technisch alles funktioniert. Das ist ja, wenn die Heizung ausfällt, ist schlecht. Das sollte man schon prüfen, dass es funktioniert. Ja.
Also auch so ein bisschen Hausmeister und Bibliothekar in einem bist du da eigentlich?
So ist es, ganz genau. Ja. Die Bibliothek ist auch nicht nur die Bibliothek, sie ist für uns auch ein wichtiger Sicherheitsraum. Wenn jetzt hier tatsächlich aus irgendwelchen Gründen die Heizung ausfallen sollte, dann haben wir zum Beispiel im Winter unseren Medikamentenvorrat für den Notfall dort gelagert, damit das nicht alles einfriert.
Jetzt sind ja alle Bücher, die da sind, gestiftete Bücher, also Bücher, die Menschen für diese Bibliothek extra ausgewählt haben, damit sie dort gelesen werden können. Was sind denn das für Bücher? Also wie kann ich mir das vorstellen? Findet man da dann die ganze Terry Pratchett-Reihe? Sind das Sachbücher oder was steht da so?
Also das ist eine ganz, ganz bunte Mischung. Das trifft es, glaube ich, ganz gut, von Belletristik über Sachbücher, über Kinderbücher, über geistliche Bücher, über Kunstbände teilweise auch, wo man einfach nur wirklich sich schöne Bilder anschauen kann und auch kleinere Kunstwerke, die auch gestiftet wurden, zum Anschauen.
Und wie wird das so genutzt? Wie kommen da deine Kolleginnen und Kollegen so jeden Tag und lesen mal ein Stündchen?
Die genaue Frequenz kann ich gar nicht sagen, aber ich weiß, dass in der Bibliothek mehrmals die Woche jemand ist und sich dort zum Beispiel zurückzieht und liest. Oder im Sommer war es zum Beispiel ganz oft auch der Raum, wo man einfach mal Ruhe haben konnte, um zum Beispiel zu schreiben. Ja, außerhalb der Station, das ist ja dann wie so ein Bienenkorb, wenn hier 50 Leute sind, hat im Prinzip fast keine Privatsphäre, dann ist das auch ein Rückzugsort. Und auf dem Weg zu einem Observatorium ist es manchmal auch ein Pausenort. Das wird schon genutzt, ja.
Aber erzähl doch nochmal, wie werden diese Bücher denn ausgewählt? Also darfst du als Bibliothekar da mitbestimmen oder wie kommt diese Auswahl in der Bibliothek überhaupt zustande?
Die Stifter werden von Lutz Fritsch angefragt, ob sie ein Buch stiften möchten und sie werden angefragt, dass sie dieses Buch für die Überwinternden stiften. Also nicht für die Öffentlichkeit oder für die Station, sondern eben konkret für die Menschen, die hier den Winter verbringen, also diese extreme Umgebung mitsamt der Polarnacht erleben. Darum werden die Stifter also gebeten, sich dazu Gedanken zu machen, was würden sie diesen Menschen gerne zu lesen an die Hand geben.
Darfst du uns da Beispiele geben? Also was steht da zum Beispiel?
Also was ich jetzt hier gerade auf der Liste habe und was mir auch aufgefallen ist, ist Gustave Flaubert, Madame Bovary. Das Neue Testament habe ich auch schon gefunden. Dann gibt es dicke Sachbücher auch. Stephen Hawking habe ich jetzt gerade aufgeschlagen, hier das Universum in der Nussschale. Kinderbücher habe ich, wie gesagt, auch. Aha. Paul Maar ist mir schon in die Hände gefallen. Knigge über den Umgang mit Menschen. Ja.
Ganz wichtig in der Antarktis, ganz wichtig. Und was hast du in der Bibliothek für dich vielleicht als Leser entdeckt? Gibt es so ein Buch, das dir in die Hand gefallen ist in der Antarktis?
Ich habe Siegfried Lenz Fundbüro in die Finger gekriegt und damit langsam angefangen.
Wenn das alles aber geheim bleiben soll, was da für Bücher sind, wissen denn die neuen Stifterinnen und Stifter, was da alles steht? Oder kann es auch sein, dass ihr am Ende 20 Mal Madame Bovary bei euch stehen habt?
Es gibt schon einige Bücher, nicht viele, aber einige Bücher, die sind mit mehreren Exemplaren vertreten. Also die wissen das nicht.
Also ein Buddy Read ist auch in der Antarktis möglich damit.
Jetzt ist es das ist ein Kunstprojekt und heute kann man auch theoretisch, wenn man am anderen Ende und ganz südlich ist, irgendwie auch mit dem iPad lesen, also E-Books lesen. Wie findest du diese Bibliothek? Ist das nicht auch einfach ein bisschen verrückt?
Also die Bibliothek hat ja eine Geschichte, da war die Neumayer Station 2 noch unter dem Eis, als die Bibliothek aufgestellt wurde und der Lutz Fritsch wollte gerne einen Raum schaffen, in dem die Menschen geschützt sich aufhalten können und aus dem Fenster die Umgebung sehen können, denn das ging ja unterm Eis nicht. Das ist die Vorgeschichte dazu. Und insofern finde ich selbst die Bibliothek auch gar nicht verrückt, sondern total logisch und konsequent in Anbetracht dieser Situation, dass man da unterm Eis sitzt und überhaupt kein Tageslicht sieht. Und heute ist es immer noch so, dass es ein schöner Rückzugsort ist außerhalb der Station. Und sie ist vor allen Dingen, und das sticht schon ins Auge, grün angestrichen. Und grün ist in meinen Augen eine Farbe, die hier natürlich sehr fehlt. Und insofern ist es ein schöner Farbtupfer, den man auch betrachten kann, wenn man aus dem Fenster guckt.
Und es soll ja ein Austausch sein zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, Kunst und Kultur, der mit dieser Bibliothek stattfindet. Warum ist aus deiner Sicht dieser Austausch so wichtig? Also warum sollten auch Naturwissenschaftler belletristisches lesen und umgekehrt?
Aus meiner Sicht würde ich sagen, ist das essentiell, denn Naturwissenschaft alleine als solche beschreibt ja unser menschliches Dasein höchstens objektiv, aber niemals so, wie es jeder empfindet oder wahrnimmt. Und dazu gehört die Literatur, glaube ich, ganz vorne weg. Und ich kann auch berichten, dass nicht nur Literatur wichtig ist, sondern dass es dieses Jahr in der Antarktis erstmals auch Theater gab.
Oh.
Erstmals stimmt nicht ganz, also auf Neumayr erstmals. Ja. Schon mit den ersten Antarktis-Expeditionen haben die Mitreisenden, also 1912 ist das erste Mal dokumentiert, Kostüme mitgenommen, um sich Theater vorzuspielen im Winter. Und dieses Jahr war bei uns hier ein Team vom Deutschen Theater in Berlin und hat Videoaufnahmen gemacht, die jetzt gerade auf der Bühne verarbeitet werden in einem Theaterstück, das Polaris heißt. Und gemeinsam mit diesem Theaterteam haben wir hier auch ein kurzes Theaterstück aufgeführt. Die ganze Station war zu Gast und hat sich das mit angeschaut. Und wir haben stehende Ovationen genossen. Und das war schon wirklich eine berührende und ganz hervorragende Aktion, die, glaube ich, das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Technik und Kunst und Kultur besonders plastisch abgebildet hat.
Wer warst du denn auf der Bühne?
Um ehrlich zu sein, habe ich einfach mich selbst gespielt.
Ah. Also in der Antarktis-Pastille stand dann Ingo Gerstmann als Ingo Gerstmann, überzeugend authentisch. Ja, wunderbar. Sag mal, wenn du da in so einem Setting lebst, wenn du es beschreibst, ja, die Herausforderungen sind die anderen Menschen, man ist in einem abgeschlossenen Raum. Ich meine, da liegt doch der Thriller auf der Hand, die man selbst schreibt. Ich sehe sogar eine Verfilmung, Moritz bleibt treu als Ingo Gerstmann. Also hast du schon mal überlegt, auch zu schreiben? Also liegt das da nicht in der Luft?
Also ich hatte mir schon vorgenommen, so eine Art Tagebuch zu führen, um auch selber dann eine Erinnerung zu haben an alles das, was passiert ist. Und ich muss ehrlich sagen, im Moment handelt es sich eher um eine Art fotografisches Tagebuch. Andauernd hat man ja die Gelegenheit, schöne Fotos zu machen von allem Möglichen, von der Umgebung, von der Situation, von der Station. Ich schreibe im Moment nicht wirklich viel. Ich habe die Vorbereitungszeit zu Papier gebracht. Das war ja auch eine intensive und wichtige Zeit. Aber solange wie wir jetzt hier sind, hatte ich noch keine Muße, mich hinzusetzen, mal aufzuschreiben.
Wen würdest du denn gern mal einladen in die Antarktis?
Uns natürlich.
Ja, also außer uns. Also ich sehe uns schon Jan da in der Bibliothek eine Sonderfolge aufzeichnen.
Es ist jeder hier sehr herzlich willkommen. Natürlich sind die Voraussetzungen nicht für jeden geeignet, hierher zu kommen. Und ich würde schon gerne meiner Familie das alles hier zeigen, wie es wirklich ist, damit die vielleicht auch einen besseren Einblick darin haben, warum der Vater überhaupt weg ist. Aber es ist tatsächlich eine außergewöhnliche Umgebung, eine überwältigende Natur, die eigentlich jeder Mensch gesehen haben sollte. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, je weniger Menschen hier sind, desto länger bleibt es hoffentlich so, wie es ist. Und wir beeinflussen das nicht so sehr wie den Rest des Planeten. Das ist auch so ein kleines Bewusstsein, was mit der Zeit gewachsen ist. Ja.
Vielen, vielen Dank dir, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt, in die Welt der Station Neumayr 3 und in deine Bibliothek. Was willst du als nächstes lesen?
Ich habe als nächstes eine Biografie über Johannes Kepler in die Finger gekriegt. Da geht es darum, dass Johannes Kepler als einer der ersten Astronomen und auch ja Wissenschaftler davon betroffen ist, dass seine Mutter als Hexe angeklagt ist. Den Zusammenhang fand ich sehr spannend. Und als ich die ersten Seiten im Buchgeschäft durchgeblättert habe, habe ich gedacht, okay, das nimmst du mit, das musst du auf jeden Fall lesen. Ja.
Großartig. Es wird also nicht langweilig bei euch in der Antarktis. Vielen Dank und viele Grüße an das restliche Team.
Danke, richtig gerne aus.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ich sah bei den Kaiserpinguinen ganz stark deine Augen aufleuchten. Das wäre was für dich, oder?
Ja, also mit Heizung und so. Aber ich fand es ja ganz stark, dass auch auf der metaphorischen Ebene der Ort des Überlebens, da werden die Medikamente gelagert und die Bücher sozusagen als Medikation des Lebens. Also da war ich total auf Metaphern Betriebstemperatur.
Total. Und ich finde auch diese Idee schön, dass man sich genau überlegt, was für ein Buch will man da eigentlich hingeben als Stifterin, als Stifter? Hast du da eine Idee? Also wenn du jetzt gefragt wirst, was für ein Buch würdest du in dieser Bibliothek lagern?
Ja, ich würde ja immer meine All-Time-Favorites irgendwie mitnehmen. Und das
die Giftholzbibel.
Zum Beispiel die Giftholzbibel und die Buddenbrooks. Zwischen diesen Dingen changiert das.
Aha.
Und du?
Ich hatte mir überlegt, weil es ja dieser Austausch sein soll, ich habe ein ganz großartiges Buch gelesen von Benjamin Labatut. Das heißt Das blinde Licht, Irrfahrten der Wissenschaft. Und da geht es um Forscherinnen und Forscher, Wissenschaftler, die so an Grenzen, an moralische Grenzen kommen. Ein Mathematiker, Alexander Grothendieck, der irgendwann komplett aufhört zu forschen, weil er wohl an etwas gestoßen ist, was unsere Welt in Frage stellen könnte möglicherweise. Dann wird es ein komischer Eremit. Aber auch andere, die über diese Grenze hinweggehen und dann zum Beispiel tödliche Gifte entwickeln. Das fand ich unglaublich spannend beschrieben. Und damit würde ich mich beschäftigen wollen, aber ich bin ja kein Wissenschaftler.
Grenzen der Wissenschaft, das lesen die Wissenschaftler in der Tat, das ist bestimmt besonders gern. Nein, aber es soll ja auch Herausforderung sein. Ja,
ja, Madame Bovary ist doch auch schon mal eine gute Wahl.
Eine gute Herausforderung. Also wirklich ein ganz besonderer Ort, vielleicht die exotischste Bibliothek auf der Erde. Und auch unser Klassiker, unser Herzensbuch in dieser Folge handelt vom Überwintern.
Die All-Time-Favorites.
Es ist ein Klassiker der Polarliteratur.
Was
so hat
es,
gibt. So hat es uns zumindest Julia geschrieben. Und Julia muss es wissen, denn auch sie ist Bibliothekarin. In ihrem zweiten Berufsalltag, sagt sie, arbeitet sie in einer großen Bibliothek in Karlsruhe. Und da entdeckt sie ganz viele Bücher. Julia hat uns ganz, ganz, ganz viele tolle Tipps für unsere All-Time-Favorites geschickt. Unter anderem aber auch dieses hier. Eine Frau erlebt die Polarnacht von Christiane Ritter. Ein Buch, das 1936 erschien, nämlich Christiane Ritter, ist selbst damals in die Arktis gereist. Nicht in die Antarktis, sondern in die Arktis nach Spitzbergen. Dort war nämlich ihr Mann, Polarforscher, und schrieb eines Tages, lass alles stehen und liegen und folge mir in die Arktis.
Da in den arktischen Winter,
in
die Dunkelheit,
Winter.
In die Nacht.
Und das hat dann Christiane Ritter gemacht und darüber geschrieben. Und was mich an diesem Buch auch gleich so für sie eingenommen hat, ist, dass sie nicht sagt, juhu, Arktis, ich komme, sondern am Anfang ganz viel Skepsis hat und sagt, wie für alle Mitteleuropäer war für mich die Arktis gleichbedeutend mit frieren und sich einsam fühlen müssen.
Ja, Ingo Gerstmann, das ist ja Wellness, was der da hat vergleichsweise, ne?
Unbedingt, denn damals in den 30ern, als sie da war, da gab es noch nicht die Heizungen, da gab es garantiert auch noch kein Internet, da warst du einfach erst einmal lange,
da
lange
garantiert
weg.
Da gab es kein Internet, da gab es keinen Strom, gar nichts.
Und sie ist dann hingezogen zu ihrem Mann tatsächlich mit einem Schiff. Und auch das ist schon ganz toll beschrieben. Der Kapitän, sie als alleinreisende Frau, will sie erst gar nicht runterlassen. Das machen wir ja nicht, Frauen einfach in der Arktis aussetzen. Ist ja erstmal ganz liebenswert, so zu denken. Aber sie wird da auch nicht sehr nett behandelt auf diesem Schiff. Und dann kann sie ihn doch überzeugen, denn ihr Mann muss so ein kleiner Promi sein. Der Kapitän kennt ihn. Und dann darf sie eben doch in Spitzbergen an Land gehen und reist mit ihrem Mann dann los. An einen ganz verlassenen Ort, wo sie nur mit einem dritten Menschen zusammenleben und diesen Winter überstehen. Und von der anfänglichen Skepsis kommt dann immer, immer mehr wunderschöne Beschreibung von dem, was sie da alles sieht. Wenn man das liest, wie sie diese Polarlichter beschreibt, wie sie den Mond beschreibt, dann möchte man eigentlich doch sofort hinreisen, oder?
Ich weiß nicht genau. Also ich war ja in der Hütte drin sozusagen. Ich habe auch diese Enge gespürt, diese Dunkelheit. Und es ist schon total krass, dass sie das macht. Also er geht da kurz mit seinem Kumpel jagen. Oh, ich weiß übrigens nicht, wann wir zurückkommen, in Klammern ob wir zurückkommen. Hier ist eine Knarre, falls ein Bär kommt. Okay.
Seehundspeck,
also,
ja.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Daniel, könntest du das? Und da musste ich schon lachen. Ein halbes Jahr in freiwilliger Dunkelheit ohne Strom, Robbenleber zum Frühstück. Nein, danke.
Nee, und ich mit meiner Fischaversion ja sowieso nicht. Aber wenn sie dann schreibt, wir haben Vollmond, was das bedeutet auf der vereisten Glatze der Erde, davon kann sich kein Mitteleuropäer einen Begriff machen. Uns ist es, als zerflössen wir im Mondlicht und als zehrte es uns auf.
Ja, das ist ja durch so einen Romantikfilter durchgejagt einmal. Ich meine wirklich, sie wird aufgefordert, hol mal den großen Eimer, damit die Robbenleber da reinpasst, die wir gerade geschlachtet haben. Entschuldigung, da möchte ich doch eher lieber hier nochmal zu den Instant-Nudeln greifen. Lieber das, ein ganzes Leben Instant-Nudeln.
Völlig richtig.
Also ich habe Frühling auf Spitzbergen, würde ich auch sagen. Die Farben und die Nordlichter im Himmel, ja. Aber dann mache ich doch noch eine Frühlingstour. Dann mache ich doch nicht das halbe Jahr in völligem, im Stockfinstern. Dieses Abenteuer gehen, ganz ehrlich, das fehlt mir total. Total.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich würde das auch nicht machen. Ich würde auch nicht nur, weil ein Mann sagt, lass alles stehen und liegen und komm zu mir in die Arktis. Allein deshalb würde ich es wahrscheinlich schon nicht machen. Aber es stimmt. es wird auch sehr ungeschönt erzählt, was da passiert. Das macht dieses Buch, finde ich, aber auch so toll, dass es eben beide Seiten hat. Man sieht diese Schönheit, man spürt dann auch, warum sie sich eben doch irgendwann in diese Arktis verliebt. Aber man spürt eben auch, dass das nun wirklich nichts für jeden ist, schon gar nicht in den 1930er Jahren.
Ja, also man, diese Härte, dass sozusagen die Schönheit dieses Ortes erkauft ist, und zwar teuer erkauft ist. Also es wird ja auch an einer Stelle gesagt, das ist wie der Gang in die Wüste, auch zu einer Kontemplation. Also es ist auch schon so eine ganzheitliche Sache, aber eine blutige Angelegenheit. Und da wird schon sehr heiter und sehr plastisch, wie gesagt, erzählt. Aber so die Lebensgefahr wird da schon so einigermaßen weggelächelt. Also ich hätte da eher ein bisschen Schiss.
Ja. Unbedingt. Da würde ich doch lieber auf die Neumar-Station reisen. Da scheint es ein bisschen sicherer zu sein. Und Kaiserpinguin.
Mit Kaiser und mit beheizter Bibliothek und so. Das Buch, das erzählt unterhaltsam und man ist mittendrin. Und ich habe am Anfang gar nicht recherchiert, wann es genau geschrieben wurde. Und das ist ja Mitte der 30er Jahre Nazi-Deutschland und Österreich. Und es taucht einmal, haben sie Kontakt zur Außenwelt mit den Nachrichten, gibt es schon Krieg. Und plötzlich spielt dieser Kontext, also es geht ja auch um Anschluss Österreich, Deutschland, Norwegen, was ist da eigentlich? Also da wirft das Buch so am Rande so ein paar Fragen auf, die so mentalitäts- und geschichtsbedingt sind. Was nicht weiter stört, aber das ist schon ein ganz spezieller Kontext. Also das ist ja schon fast 100 Jahre her. Ne? Also diese Reise nach Spitzbergen, das ist schon besonders.
Ja, also eher tatsächlich vielleicht als historischer Reisebericht zu sehen, denn heute sieht es ja doch ganz anders aus. Aber eine Lektüre, die ich wirklich ganz schön als Ergänzung fand, weil man eben plötzlich auch dachte, wenn das alles so heimelig klang mit Ingo, das war garantiert nicht immer so. Christiane Ritter, Eine Frau erlebt die Polarnacht, ist bei Ullstein Taschenbuch erschienen, hat 192 Seiten und kostet 12,99 Euro. So, Daniel, und jetzt bekommt die Redewendung zieh dich warm an nochmal eine ganz andere Bedeutung.
Sagen, jetzt kommt eher Hitze hier nochmal in die Sache.
Ja.
Das Quiz.
Wir bleiben aber erstmal in der Arktis oder da, wo es kalt ist. Denn die Arktis in der Antarktis hat ja schon immer Schriftstellerinnen und Schriftsteller fasziniert. Welcher dieser Romane spielt teilweise in der Arktis? Ist das A. Frankenstein von Mary Shelley? Ist das B. Sturmhöhe von Emily Bronte? Oder ist das C. David Copperfield von
Charles Dickens? Sturmhöhe! Weiß ich doch, dass das da, wo das spielt. Nein, ich habe tatsächlich mal so ein Theaterstück gesehen hier in Hamburg und da spielt es eben an Bord einer Arktis-Expedition. Und das ist Frankenstein.
Das ist richtig.
Ja,
am Ende ist Viktor Frankenstein, glaube ich, mit dem Schiff unterwegs und sieht da irgendwo in der Arktis dieses Wesen laufen von dem Schiff aus. Frankenstein, der dort sich dahin geflüchtet hat, gerettet hat. Also die Arktis auch in dem Roman. Klasse. Und Sturmhöhe könnte aber, wenn man dann hört, wie Ingo sagt, draußen windet und stürmt es, könnte doch auch ganz gut da spielen.
Das waren ja vorhin, die Funksprüche waren ja wie die Geisterstimmen in der Moorlandschaft.
Lass mich rein.
Heathcliff. Die nördlichste Bibliothek der Welt ist auf Spitzbergen. Die öffentliche Bibliothek Longyearbyens. Da gibt es eine besondere Tradition in dieser nördlichsten Bibliothek der Welt. Was ist es?
Oh, das ist eine schöne Frage.
Man bekommt pro Ausleihe ein Glas Lebertran. Man zieht beim Betreten des Gebäudes die Schuhe aus. Oder an Mittsommer ist die Bibliothek 24 Stunden geöffnet.
Am schönsten finde ich ja den Lebertran. Muss man den dann nehmen? Oder? Wir wissen ja noch nicht, ob es stimmt. Aber sonst kriegt man das Buch nicht, wenn man den Lebertran nicht trinkt. Das wäre schön.
Guck mal, da hast du schon eine diebische Freude dann, sozusagen Leseförderung brutal. So ein bisschen schwarze Lebertran-Pädagogik.
Ja, gesundes Essen, zwangsernährt. Sehr gut. Das mit den Schuhen ausziehen, das kann ich mir gut vorstellen. Kommt mir aber so ein bisschen, nicht langweilig vor, aber ich kann mir vorstellen, dass es das in mehreren Bibliotheken gibt. Da zum Beispiel auf der Neumarktstation ziehen die bestimmt auch die Winterstiefel aus, wenn sie reinkommen. Und das dritte war die Mittsommernacht, 24 Stunden auf. Das wird es da ganz bestimmt geben. Also ich sag mal C.
Die Bewohner Spitzbergens lebten früher hauptsächlich vom Bergbau. Und da waren die Arbeiter in den Minen ganz oft staubig und dreckig. Und da hat sich etabliert und bis zur Gegenwart gehalten, als Brauch beim Betreten der öffentlichen Bücherhallen die Schuhe auszuziehen.
Ach schön. Ja. Und Lebertran kriegt man trotzdem, wenn man möchte.
Ich glaube, auf Verlangen.
Ich möchte noch einmal auf Romain Gary zurückkommen, den Autor des Buches, das ich mitgebracht habe. Denn der hält in Frankreich, der hat in Frankreich immer noch etwas geschafft, was vor und nach ihm keinem einzigen Autor gelungen ist. Ist das A, Eines seiner Bücher stand ein Jahr lang ununterbrochen auf Platz 1 der französischen Bestsellerliste. Ist das B? Obwohl die Statuten es nicht vorsehen, hat er als einziger Autor zweimal den Prix Goncourt bekommen. Oder C. Nach ihm wurden insgesamt 50 Schriftstellerhäuser in Frankreich benannt.
Oh.
Mehr als für irgendeinen anderen Autor.
Große Ehre. Ich meine, weil ich ja auch ein wenig recherchiert habe rund um die europäische Erziehung, dass mir hängen geblieben ist, dass er diesen Preis zweimal bekommen hat, aber sozusagen durch die Hintertür, nämlich unter zwei unterschiedlichen Namen.
Richtig, ja. Genau so war es.
Recherche hilft.
Er hat den Preis einmal als Romain Gary bekommen und dann noch einmal als Émile Ajar für das Buch Das Leben vor ihm, La vie devant soi. Bis zu seinem Tod wusste man auch gar nicht, dass es sich um die gleiche Person handelt. Erst nachdem er diesen Preis erhielt, und ich glaube auch erst nach seinem Tod, wurde bekannt, dass das ein und dieselbe Person ist. Romain Gary und Émile Ajar.
Ich bleib nochmal bei der Bibliothek. In einigen Regionen der Welt kommen die Bücher nicht per Post, sondern auf dem Rücken von Tieren zu den Menschen. So eine ähnliche Frage hatten wir auch schon mal.
Aber ich weiß die Antwort nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch an die Frage.
Welches dieser tierischen Büchermobile gibt es wirklich? Gibt es die Pinguinpost in der Antarktis für Forscherstationen zum Beispiel? Oder der Biblioburo, eine Bibliothek auf dem Rücken von zwei Eseln in Kolumbien? Oder das Bücherkänguru in Australien mit Taschen für Taschenbücher? Oder die Schildkrötenschmöker auf den Galapagosinseln?
Ach, wie schön. Wie schön. Aber ich meine, ich habe mal etwas über den Biblioburo, über die Esel gehört, die in Kolumbien diese Bücher austragen.
Das stimmt. Da ist ein Lehrer, Luis Soriano, der hat den Biblioburo in Kolumbien sozusagen erfunden, um Kindern in abgelegenen Dörfern den Lesestoff zu bringen. Und er hat zwei Esel. Und jetzt die 100.000 Euro Frage. Wie heißen die beiden Esel?
Wahrscheinlich haben sie eher Büchernamen, wenn du so fragst. Ja. Spanische Namen?
Ja, na.
Don Quixote und Sancho Panza.
Ach, das wäre witzig gewesen. Leider falsch. Nein, sie heißen Alpha und Beto.
Ja, okay.
Aber witzig.
Okay. Die Idee auch. Der Esel ist einfallsreicher als die Namen.
Sehr schön. Ja.
Ja, aber süß. Die Schildkrötenschmöker könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Da muss man halt ein bisschen Geduld mitbringen, bis sie irgendwann ankommt.
In den Kängurutaschen. Ja, das ist doch wunderbar, auf welche wundersame, zauberische, merlinhafte Weise manchmal Bücher zu den Menschen kommen, auch an die abgelegensten Orte. Ja, und wir bringen ja auch Bücher weltweit.
Ja.
Durch den Äther sozusagen und übers Internet zu euch, zu den Leserinnen und Lesern.
Und ihr dürft natürlich alle auch mitlesen, ganz egal, wo ihr auf der Welt seid. Und wir haben noch die Aufgabe vor uns, euch zu verraten, was das denn sein wird, was wir beide, Daniel, für das nächste Mal lesen.
Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
Jan hat die Lose vorbereitet. Ich darf ziehen.
Ja, du siehst, es ist dieselbe Schüssel wie deine Instant-Suppe. Aber ohne Suppe.
Ich hoffe, die Bücher haben mehr Gehalt, die da drin sind. So, sag Stopp.
Stopp.
Ja, gut. Und jetzt haben wir das hier. Martina Bogdan, Mirabellentage. Klingt nach einem Sommerbuch, nach einem Spätsommerbuch.
Und klingt nach einer möglichen literarischen Vorspeise. Mirabelle ist doch immer im Schnaps, oder?
Ja, ich glaube, man kann sie auch als Obst essen, Jan. Das ist ja interessant. Gleich die hochprozentige Umsetzung irgendwie wählst. Aber ja, es gibt verschiedene Darreichungsformen und ich kann mir schon vorstellen, dass einer, ich glaube, ich bin nächstes Mal dran, ja, dass ich kochen oder destillieren werde. Mal schauen, was ich da bringe. Mirabellentage von Martina Bogdan. Lest doch mit und schreibt uns, wie ihr das Buch findet. Macht mit bei der Bestseller-Challenge. Schreibt an eatreadsleep@ndr.de. Ja, das war's. Ich habe hier irgendwie noch ein bisschen was zu essen.
Ist sie kalt geworden? Brauchst du noch heißes Wasser?
Nee, ich glaube, der Unterschied zwischen heiß und kalt ist überschaubar. Ich verspreche, dass alleine in Mirabellen ist ja schon Vitamin C, meine ich. Dass es etwas nahrhafter sein wird, was ich nächstes Mal mitbringe.
Ich bin gespannt. Hauptsache kein Seehundspeck.
Ja, keine Gefahr. Bis zum nächsten Mal.
Bis Tschüss. Dann, mach's gut. Ciao.
wieso hast du dir eigentlich nicht so ein Ding hier gemacht?
Weil ich die Schüssel brauchte für unsere Auslosung.
Es war ein Schüsselproblem. Im ganzen NDR gibt es keine zweite Schüssel.
Das sind ja meine Schüsseln. Und ach so. Ich habe keine zweite gefunden. Nein,
ach, aber die sind auch schön. Die haben so eine Eiform. So ein bisschen. Wie ein halbes Ei.
Sie passen so. Auch wunderbar zu dem Lauchzwiebelschälchen. Hast du vielleicht gesehen.
Ah ja, jetzt sehe ich.
Farblich abgestimmt.
Guck mal. Ich hab
nur deshalb, nur ich deshalb habe ich sie mitgebracht.
Ich hab's nur gegessen und wir haben nie gedacht. Nein.
Aber ich habe noch Suppen dabei, ich gieße mir gleich eine auf.
Oh yeah, freu dich schon.
Und jetzt haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch.
Kennt ihr eigentlich Werner Herzog? Max Osenstädter behauptet, Herzog sei der wichtigste deutsche Kulturexport. Und er hat einen Punkt. In den USA kennt ihn jeder. Bei uns war er fast vergessen. Doch jetzt ist Werner Herzog zurück. Und wie?
Oh ja, mit 83 Jahren erlebt der Filmemacher ein irres Comeback als Social-Media-Star. Ich sag nur die Geschichte mit dem Pinguin, wie passend, die müsst ihr euch einfach mal anschauen. Oder ihr kennt bestimmt seine unverwechselbare Stimme.
In 6 Episoden folgt Max Osenstädter dem Weg von Werner Herzog. Vom Arthouse-Helden zur Doku-Legende, zum unwahrscheinlichsten Influencer der Welt. Wie er das geschafft hat, mit Geschichten erzählen und mit einem veritablen, wilden Leben.
Ja, zum Beispiel wollte er seinen liebsten Feind schon mal im Dschungel umbringen lassen. Klingt also wirklich nach einer spannenden Geschichte.
Und das ist nur eine von vielen. Mehr davon im Podcast Werner Herzog, zu groß für Deutschland. Ihr findet ihn bei ARD Sounds und überall dort, wo es Podcasts gibt.